HR Info. Netzwelt.
Alte Smartphones sind eigentlich viel zu schade, um sie zu entsorgen. Man kann damit nämlich noch allerhand anstellen, jenseits von Telefon und Facebook. Außerdem in dieser Sendung, wie sicher oder störanfällig sind die Warn-Apps, die vor Katastrophen warnen sollen. Mehr dazu jetzt in HR Info Netzwelt mit Udo Langenohl. Vor 14 Tagen haben wir hier in HR Info Netzwelt mit Roman Marschauer darüber gesprochen, ob es sich lohnt, vielleicht mal statt des neuen ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen und worauf man dann achten muss. Vielleicht haben Sie die Tipps von Roman Marschauer schon ernst genommen, haben sich eins gekauft oder Sie haben vielleicht an Weihnachten auch ein neues Handy oder ein Tablet bekommen. Da stellt sich jetzt die Frage, was mache ich denn mit dem ganz alten Smartphone? Das ist jetzt ausrangiert, aber es kann auch zu allerlei Nützlichem dienen. Und was, das klären wir auch jetzt wieder mit Roman Marschauer. Roman, was kann ich denn mit meinem ausrangierten Smartphone anstellen, anstatt es in den Müll zu schmeißen?
Ja, in den Müll darf man es ja sowieso nicht so einfach werfen. Das ist der Elektroschrott. Der muss fachgerecht entsorgt werden, allein schon, weil da recht wertvolle Rohstoffe drin sind, Materialien, Gold, seltene Erden und sowas. Nein, man kann so ein ausrangiertes Smartphone durchaus noch weiterverwenden, wenn es noch einigermaßen gut funktioniert. Beispielsweise als Babyphone, da gibt es dann eine extra App, die installiert man auf dieses ausrangierte Telefon und wenn dann das Baby anfängt zu schreien, dann ruft diese App automatisch Papa oder Mama an und die kommen dann eben und müssen eilen zum Nachwuchs.
Das ist ja mal eine schöne Idee, aber sicherlich nicht die einzige. Was kann ich denn noch anstellen mit dem alten Ding?
Also man kann es beispielsweise dafür nutzen, um sein drahtloses Netzwerk zu Hause noch etwas aufzubessern, wenn es da Stellen gibt, an denen der Empfang nicht so gut ist. Da kann man dann zum Beispiel dieses Smartphone nutzen als so eine Art Repeater, der dann diese WLAN-Lücke etwas ausgleicht. Mhm. Das kann man machen mit einigermaßen aktuellen Geräten, also ganz alten, die 3, 4, 5 Jahre oder noch älter sind. Da wird es dann ein bisschen schwierig, aber mit einigermaßen aktuellen Geräten geht das. Das kann man nutzen. Man kann sie aber auch beispielsweise als Fernbedienung für den Fernseher oder für Multimedia-Heimanwendungen verwenden, wenn diese Geräte denn selbst auch irgendwie im Netzwerk hängen. Da gibt es dann diverse Apps, die man dafür nutzen kann.
Also da muss der Fernseher smart sein. Ne?
Ganz genau. Er muss selbst dann eben auch im Netzwerk hängen, wie auch beispielsweise eine Stereoanlage oder sowas, die man darüber steuern kann. Oder die meisten Smartphones oder eigentlich alle Smartphones haben mittlerweile ja auch GPS-Empfänger drin. Und möglicherweise kann man dann so ein ausrangiertes Gerät auch nochmal verwenden beim Skifahren, beim Wandern in der Natur, da das GPS-Gerät, den GPS-Empfänger benutzen, eben zur Navigation.
Das heißt, ich brauche auch keine SIM-Karte dafür, GPS einschalten und dann geht das.
Das GPS ist davon unabhängig, genau.
Das heißt, wenn ich da Karten drauf habe, geht's.
Genau, die Karten müsste man sich im Vorfeld runterladen.
Das muss man tun. Es soll ja auch möglich sein, das Smartphone als Stereoanlage zu nutzen, habe ich gehört.
Ja, das geht auch und zwar ziemlich gut und einfach. Smartphones, auch ältere, die haben ja so viel Speicher, da passt sehr viel Musik drauf, viele, viele Stunden. Oder auch Videos und andere Multimedia-Dateien. Und die kann man dann eben an den smarten Fernseher anschließen, an eine Heimkinoanlage oder eben an eine moderne Stereoanlage. Da kann man dann dieses Gerät quasi als Zuspieler verwenden.
Zum Streamen sozusagen.
Ganz genau.
Ja. Gibt es denn auch Geräte, die ein Radio eingebaut haben, dass ich dann streamen kann? Geht das auch?
Auch das gibt es. Gerade bei Android-Telefonen gibt es das, dass sie eben wirklich auch einen richtigen UKW-Empfänger eingebaut haben. Und dann kann ich mir darüber eben auch dieses Audiosignal dann beispielsweise auf die Stereoanlage zu Hause streamen.
Was sind denn die grundsätzlichen Voraussetzungen, damit ich noch so ein altes Smartphone benutzen kann?
Ja, sollte eben noch einigermaßen seinen Dienst tun. Es sollte nicht allzu alt sein. Gerade bei Android hat man ja das Problem, dass es da irgendwann keine Updates mehr fürs Betriebssystem gibt. Und das führt dann manchmal dazu, dass Apps dann auf diese alten Telefonen nicht mehr funktionieren. Das kann dann möglicherweise zum Problem werden. Und dann natürlich der Akku. Wenn der nicht mehr durchhält einigermaßen, dann muss man dieses Gerät ständig aufladen. Möglicherweise muss man es ständig am Ladegerät haben. Und das kostet natürlich zum einen Strom, zum anderen werden diese Ladegeräte heiß. Und wenn die dann noch irgendwo, weil sie eben nicht so schön sind, auch noch versteckt werden, unter der Couch oder sowas, da kommt dann noch Staub dazu. Das ist nicht ganz ungefährlich. Da könnte theoretisch sogar ein Brand entstehen im Zweifelsfall. Und das sollte natürlich auch nicht sein. Also sollten schon noch einigermaßen funktionsfähig sein.
Also wenn sie richtig alt sind, sollte man dann vielleicht doch dem Elektroschrotthändler eine Freude damit machen. machen. Alte Handys muss man nicht wegschmeißen, alte Smartphones, die kann man noch nutzen, wenn sie einigermaßen gut funktionieren, für allerlei fremde Anwendungen, für die sie ursprünglich vielleicht gar nicht gebaut waren. Roman Warschauer hat uns Tipps gegeben. Vielen Dank. Immer neuer, immer schneller und immer besser. Das ist das Motto in der Mobilfunkbranche und dabei geht es vor allem erstmal um die Geräte. Umweltschützer fordern schon lange ein verantwortungsvolleres Bewusstsein im Umgang. Die Vorwürfe? Kurzlebige Geräte, unnötig schnelle Produktzyklen, massive Umweltschäden und schlechte Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Die Deutsche Umwelthilfe präsentierte dazu am Mittwoch eine Studie in Berlin. Wie nachhaltig sind sie eigentlich, unsere Smartphones? Christoph Schelt.
Das Display hat einen Knacks, der Akku bringt's nicht mehr. Ein neues Handy muss her. Oder manchmal ist es auch einfach Teil des Vertrags mit dem Mobilfunkanbieter, dass es alle 2 Jahre ein neues gibt.
Weil es dann auf dem neuesten Stand ist und ich eine schöne Kamera haben will?
Also ich habe irgendwie schon ziemlich viele benutzt, weil die total schnell kaputt gehen bei mir so.
Und das alte?
Behalte ich eigentlich immer alle.
Wir haben da auch diverse Sachen, irgendwie alte Handys oder ein iPad oder so und das liegt halt einfach rum.
Entweder wegschmeißen oder irgendwie noch liegen lassen.
Wegschmeißen oder liegen lassen. Und so liegen insgesamt gut 120 Millionen alte Handys in deutschen Schubladen. Ein Problem für die Umwelt, hat die Deutsche Umwelthilfe in einer Studie herausgefunden. Philipp Sommer erklärt, warum.
Darin schlummert ein ganz gewaltiger Schatz an Rohstoffen, da ist jede Menge Kupfer und Gold, andere Edelmetalle, Silber, Platin, Palladium drin und die kann man eben auch recyceln oder noch besser für eine zweite Nutzung aufbereiten. Und wenn das passiert, dann müssen diese Ressourcen am Anfang gar nicht abgebaut werden.
Sonst heißt es ja immer, der Verbraucher ist in der Pflicht. Beim Thema Elektromüll sieht die Deutsche Umwelthilfe das aber anders. Klar, die Verbraucher müssten aufgeklärt werden und hätten auch Macht, die Zustände zu ändern. Vor allem, wenn das Gerät endgültig hin ist.
Wenn man es jetzt wirklich nicht mehr haben möchte, dann so schnell wie möglich in eine getrennte Sammlung geben. Da gibt es ja gerade für Handys extra Sammlungen, die auch darauf achten, dass die Geräte dann in eine zweite Nutzung kommen. Und wenn man das so macht, dann ist es wirklich perfekt.
In erster Linie sei es aber Aufgabe der Politik, den richtigen Rahmen zu setzen, erklärt Barbara Metz, die stellvertretende Geschäftsführerin der Umwelthilfe.
Mindeststandards ans Ökodesign, dass eben nicht nur Energieeffizienz da eine Rolle spielt, sondern eben auch die Haltbarkeit, die Reparierbarkeit, die Recyclingfähigkeit und der Einsatz von Rezyklaten.
Rezyklate, also zum Beispiel recyceltes Plastik als Rohstoff für die neuen Geräte, wäre sinnvoll. Das mit der Reparierbarkeit ist Philipp Sommer besonders wichtig, denn selbst ein simpler Tausch des Akkus ist bei vielen modernen Smartphones für den Nutzer kaum noch möglich. Sommer hat deshalb noch eine Forderung an die Politik.
Wir brauchen für Smartphones und andere Elektrogeräte ein Recht auf Reparatur. Und das besagt in erster Linie, dass die Hersteller originale Ersatzteile auch zur Verfügung stellen müssen. Das ist momentan häufig gar nicht der Fall. Und wenn man jetzt auf den Automobilbereich schaut, da ist es besser. Da ist es nämlich so, dass unabhängige Werkstätten auch originale Ersatzteile bekommen müssen.
Ein weiterer Vorschlag, die Mehrwertsteuer auf Reparaturen senken auf 7%, damit die Kosten für einen einfachen Displaytausch nicht gleich den Restwert des Geräts übersteigen. Andere Idee, ein Pfand auf das Handy. Beim Smartphone-Hersteller Shift gibt es das schon. Die Rücklaufquote sei seitdem enorm gestiegen, berichtet die Umwelthilfe. Noch eine Idee, die es schon gibt, mieten statt kaufen. Bei Routern für den heimischen DSL-Anschluss längst üblich, beim Handy hingegen kaum. Für die meisten wohl aber keine Alternative, die Nutzungsgewohnheiten dieser älteren Berliner Dame.
Das habe ich schon 10 Jahre. Das ist nicht kaputt, weil ich das nicht so viel brauche.
Seit vorigem Sommer sollten Rettungsfahrzeuge im Main-Kinzig-Kreis mit modernster Kommunikationstechnologie ausgestattet werden, damit Notärzte aus der Ferne anhand von versendeten Daten beurteilen können, ob sie selbst zum Einsatzort müssen oder nicht. Stichwort Telemedizin. Ein zweiter Modellversuch sollte im Landkreis Marburg-Biedenkopf anlaufen. Geschehen ist aber nichts. Die beiden Kreise brauchen für ihre Projekte Geld vom Land. Hessens Gesundheitsminister Grüttner setzt auf die sogenannte Telemedizin. Wolfgang Hetfleisch hat nachgefragt, wie lange es wohl noch dauert, bis das mal funktioniert.
Eigentlich war man im Main-Kinzig-Kreis schon vorigen Juli soweit. Da sollten die ersten Rettungswagen mit Kameras und Computern bestückt werden, die es Ärzten möglich machen, eine Diagnose aus der Notrufzentrale oder aus dem Krankenhaus zu stellen. Doch das Modellprojekt, das für einen Teil des Kreisgebiets im und am Spessart vorgesehen war, hängt in der Warteschleife. Kreissprecher Frank Walzer.
Wir für unseren Teil hatten die Vorarbeit auch soweit abgeschlossen, dass wir hätten anfangen können im Juli. Die Gespräche liefen aber noch mit dem Sozialministerium. Wir als Landkreis wollen herausfinden, trägt dieses Konzept für den Kreis? Das Sozialministerium hat natürlich ein Interesse herauszufinden, ist das ein Konzept, was man über den Main-Kinzig-Kreis hinaus einsetzen kann, sprich in anderen Landkreisen.
Das Ministerium soll einen Großteil der Kosten tragen. Neben dem Main-Kinzig-Kreis hatte sich 2017 auch der Kreis Marburg-Biedenkopf für einen Testlauf angeboten. Doch Hessens Sozialminister Stefan Grüttner, eigentlich ein Befürworter der sogenannten Telemedizin, trat auf die Bremse.
Unsere Empfehlung war gewesen, nicht Insellösungen zu machen, sondern Gespräche auch mit benachbarten Landkreisen zu führen, um diese zum Mitmachen zu bewegen.
Das ist inzwischen geschehen. Der Kreis Marburg-Biedenkopf hat gemeinsam mit dem Landkreis Gießen und dem Vogelsbergkreis einen Förderantrag in Wiesbaden eingereicht. Der Main-Kinzig-Kreis will sich mit dem Kreis Offenbach zusammentun. Konkrete Termine, wann es tatsächlich losgehen soll mit den Ferndiagnosen im Rettungseinsatz, gibt es hier wie dort noch nicht. Wenigstens die Stoßrichtung ist klar. Minister Grüttner möchte irgendwann hessenweit möglich machen,
dass dann mit telemedizinischer Unterstützung auch ein Notarzt mitentscheiden kann, ist das tatsächlich ein Patient, der in ein Krankenhaus muss, oder kann der auch in einer ambulanten Praxis adäquat behandelt werden.
Aus der Sicht von Jörg Blau, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft in Hessen tätiger Notärzte, ist das dringend nötig.
Wir haben viele Einsätze, wo wir sagen, da sind wir gar nicht erforderlich, da könnten andere Versorgungsstrukturen greifen. Und das ist eben eine Struktur, die das überprüfen soll. Und das begrüßen wir ausdrücklich.
In Hessen, wie überall in Deutschland, sei die Zahl der Notarzteinsätze in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, sagt Blau. Viele Kolleginnen und Kollegen seien überlastet. Frank Walzer, der Sprecher des Main-Kinzig-Kreises, berichtet, dass die Zahl der Rettungseinsätze dort in den vergangenen 10 Jahren um 40% zugenommen habe.
Die rühren sicherlich auch zu einem Teil daher, dass Menschen im Zweifel die 112 wählen, weil die Wege zum Hausarzt ganz einfach auch zu lang sind.
Natürlich kann und wird die Ferndiagnose den Einsatz des Notarztes im Ernstfall nicht ersetzen. Das betont auch Sozialminister Grüttner.
Wir werden auch in Zukunft den Notarzt brauchen, aber wir können ihm auch die Arbeitsbedingungen erleichtern und damit vielleicht auch eine Chance eröffnen, dass sich wieder mehr Ärztinnen und Ärzte auch für den Notarztdienst bereit erklären.
Die beiden hessischen Modellversuche für den Einsatz von Telenotärzten werden wohl in diesem Jahr anlaufen. Bevor das Prinzip Standard werden kann, wartet aber noch eine weitere Hürde, der Datenschutz. Wer medizinische Details von Patienten übermittelt, der muss gewährleisten können, dass sie vor unerlaubten Zugriffen sicher sind.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist HR Info Netzwelt. Die Bundesnetzagentur hat in dieser Woche ihren Jahresbericht zur Qualität der Netzzugänge in Deutschland veröffentlicht. In den Jahren zuvor war stets eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Wenngleich das im internationalen Vergleich der Industriestaaten stets Zahlen waren, die Deutschland auf die hinteren Plätze verwiesen. Und es ist nicht besser geworden in Deutschland. Im Gegenteil, Sebastian Tittelbach.
Beinahe 3 von 10 Internetnutzer surfen im Festnetz deutlich langsamer, als es der Anbieter versprochen hat, nämlich nicht mal halb so schnell, heißt es in der Studie. Die Ergebnisse zeigen nach wie vor Handlungsbedarf bei den Anbietern, fasst Jochen Hohmann, Präsident der Bundesnetzagentur, die wenig schmeichelhaften Zahlen zusammen. Bundesweit hatte die Bonner Behörde rund 700.000 Messungen ausgewertet, auch im Mobilfunk. Dort haben sich die Werte im Vergleich zu vorhergehenden Messungen deutlich verschlechtert. Einige Anbieter hätten die vertraglich versprochenen Datenübertragungsraten heraufgesetzt, sie dann aber nicht geliefert. Unmittelbare Konsequenzen für die Anbieter hat die Studie keine. Statt durch Sanktionen will die Bundesnetzagentur die Internetanbieter durch die Veröffentlichung der schlechten Ergebnisse unter Druck setzen.
Schlechte Noten also für die Netzzugänge in Deutschland. Auf dem Papier verfügen 98% aller Deutschen und auch Hessen über schnelles Internet, was auch immer schnell bedeuten mag. Schon hier beginnt reichlich Interpretationsspielraum und richtig absurd wird die von Politik und Lobbyverbänden verbreitete Behauptung dann, wenn man mal jenseits der Ballungszentren nachfragt. Gerade in Hessen wird schnelles Internet gerne von diversen lokalen oder regionalen Anbietern per Funk in die ländlichen Kommunen gebracht. Dort könnten die Zugänge auf dem Papier bis zu 25 Megabit liefern. Die Praxis sieht freilich ganz anders aus. Und wer auf das von der Politik immer so plakativ gepriesene LTE-Netz setzt, der guckt wegen mangelhaften Monatsvolumen schnell in die Röhre. Gibt es also immer noch Neuland in Hessen? Leider ja. Und zwar viel öfter, als man glaubt, wie Carsten Gohlke in Nordhessen herausgefunden hat.
Björn Westmann wohnt mit seiner Familie in einem schönen Einfamilienhaus in Altenhasungen, einem Stadtteil von Wolfhagen. Das eingemeindete Dorf fällt besonders durch seine ruhige Lage auf und ist deshalb besonders bei jungen Familien mit Kindern sehr beliebt. Aber dennoch ist Björn Westmann richtig sauer.
Wir leben hier wirklich am Arsch der Welt. Ich selber habe einen LTE-Tarif der Telekom mit Volumenbegrenzung 30 Gigabyte. Per Draht gibt es das überhaupt nicht. Was hier angeboten wird, ist der ACO-Connect-Tarif. Das ist aber auch eine Funktechnologie, die dann scheitert, wenn besonders viele Leute im Netz sind.
Von Glasfaserkabeln mit 200 MB pro Sekunde wagt man ja hier noch nicht einmal zu träumen. Es wäre ja schon schön, wenn wenigstens der LTE-Standard, also der Internetzugang per Funk, funktionieren würde. Doch weit gefehlt. Und Westmann steht mit seinem Ärger nicht allein.
Auch in Weningenhasung, in Notfelden, im Prinzip in allen Ortsteilen Wolfhagens und in anderen hessischen Gemeinden, die jetzt also keine Städte sind, da sind meistens nur die Kernstädte versorgt.
Auch auf der anderen Seite des Ballungsraumes Kassel, also in der Gemeinde Nieste, sträuben sich bei einigen Anwohnern die Nackenhaare, wenn man sie aufs Internet anspricht.
Sehr lahm. Ja, es könnte langsam besser werden, ne? Ja. Versprochen ist es, aber es wird nicht.
Absolute Katastrophe. Tut mir echt leid, ist so.
Alles das, was an Leistung versprochen wurde, kommt hinten an dem Endverbraucher noch nicht an. Insofern besteht auch diesbezüglich noch Verbesserungsbedarf, ja. Hier soll ich eine 50.000 DSL-Leitung laut Vertrag haben. Ankommen tut aber effektiv nur die Hälfte.
Hier allerdings gibt es, wie auch in der Großgemeinde Fuldabrück, noch ein besonderes Phänomen. Ein Teil der Anwohner im gleichen Ort kann nämlich sehr wohl auf ein schnelleres Internet zugreifen. Fast 50 MB pro Sekunde. Carsten Noll, der mit seiner Familie auf dem Berg oberhalb von Nieste wohnt, schwärmt sogar.
Oh, hier ist eigentlich so in Ordnung. Ich habe eben gerade einen Test gemacht. Sind 45 Megabit, die ankommen. Nicht 50, aber völlig in Ordnung. Ja, sehr merkwürdig, ne? Eigentlich völliger Quatsch, weil das Kabel liegt ja in der Erde drin.
Der Grund liegt aber hier, wie so oft, im bürokratischen Sektor. Viele haben noch den alten Vertrag mit der Telekom. Die liefert nur sehr langsames Internet. Da sind natürlich lange Warteschleifen nötig, um nur eine einzige Bestellung ins Netz zu schicken. Aus den Verträgen kommt man aber erst nach Ablauf der Vertragsfrist kostenfrei wieder raus. Also können viele noch gar nicht auf das schnellere Netz der Netcom zugreifen und schauen entsprechend in die Röhre. Björn Westmann hat sich schon mehrfach an die für ihn zuständige Stadt Wolfhagen gewandt, mit der Bitte, doch endlich etwas für die Gemeinden im Umland zu tun. Die Auskunft aber, die er von dort immer wieder erhält, ist alles andere als ermutigend.
Die Stadt sagt, dass sie sich bemüht. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
Und wenn er dann auch noch die Jubeltiraden aus dem Hause Bitkom zur Versorgung der Deutschen mit schnellerem Internet hört, dann schwillt ihm endgültig der Kamm.
Ich kann auch die 98%, die von der Bitkom, also 98% der angeschlossenen Haushalte, überhaupt nicht nachvollziehen, weil das ja nur eine quantitative Zahl. Über die Qualität des Internets sagt das überhaupt nichts aus.
HR-Info.
Die Europäische Union will was gegen Fake News tun. Mit Hilfe einer Expertengruppe sucht die Gemeinschaft nach einer europaweiten Strategie gegen Falschmeldungen und Desinformation. Falschinformationen würden heute in einem beunruhigenden Rhythmus vor allem über das Netz verbreitet, stellte man nun auch in Brüssel fest. Da müssten Strategien gefunden werden. Ralf Siener.
In 19 europäischen Ländern hat Russland in den letzten 2 Jahren versucht, die Politik und das Wählerverhalten zu beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht der Demokraten im US-Kongress. Seit 2 Jahren ist auch die EU-Kommission in Brüssel alarmiert. Denn sie selber beobachtet in der Europäischen Union die Mitfinanzierung von EU-feindlichen Gruppierungen wie Marine Le Pens Front National durch Russland. Eine bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufene 10-köpfige Taskforce, angesiedelt bei der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini, versucht sämtliche Formen antieuropäischer Propaganda zu erfassen. Angefangen von Cyberattacken, die im November 2016 stundenlang den Server der EU-Kommission lahmlegten, über verdeckte Social-Media-Operationen bis hin zu gezielten Falschinformationen.
Les technologies numériques ont profondément modifié la façon
Die modernen Informationstechnologien hätten die Art und Weise, in welcher die Bürger an Informationen herankommen, völlig verändert, betont EU-Digitalkommissarin Maria Gabriel. Der EU-Kommission geht es deshalb darum, einen Mechanismus zu entwickeln, um Falschinformationen zu identifizieren und deren Umlauf zu begrenzen.
Elaborer des mécanismes permettant d'identifier les fausses informations.
Um das zu erreichen, begnügt sich das Juncker-Team nicht mit der 10-köpfigen, beim Europäischen Auswärtigen Dienst angesiedelten Taskforce, sondern hat dazu noch 39 Informationsexperten aus der gesamten EU zu einer Beratergruppe zusammengerufen. Beraten soll diese Gruppe die Regierungen in Europa, wie die heikle Balance gewahrt werden kann zwischen Meinungsfreiheit und Medienpluralismus einerseits und andererseits dem Recht auf Verlässlichkeit verlässliche Information und dem Schutz vor Falschmeldungen, die ein ganzes politisches System destabilisieren können.
Transparenz, la diversité, la crédibilité des sources d'information.
Es geht um Transparenz, um ein breites Informationsspektrum und gleichzeitig um Glaubwürdigkeit der Informationen, unterstreicht EU-Digitalkommissarin Gabriel nach der ersten Sitzung des 39-köpfigen Expertenteams in Brüssel, das eines auf keinen Fall sein will, die europäische Weiterentwicklung des sogenannten Wahrheitsministeriums aus George Orwells Roman 1984.
Personne n'a l'intention de contraindre les citoyens à croire ou à ne pas croire à une information particulière.
Niemand hat laut EU-Digitalkommissarin Gabriel die Absicht, die EU-Bürger dazu anzuhalten, eine bestimmte Information für glaubwürdig zu halten oder für unglaubwürdig.
Si nous ne prenons aucune mesure contre les fausses nouvelles au niveau européen, le risque est grand.
Aber eines geht aus Sicht der Juncker-Kommission gar nicht, einfach nichts zu tun, nur um dem Vorwurf der Zensur zu entgehen. Der Kommission machen nicht nur Putins Propagandasender wie RT oder Sputnik Sorgen, sondern auch die neuen Informationsstrategien von US-Giganten wie Facebook, die mittlerweile mehr Wert darauf legen, vielfach gelikte Mitteilungen von Privatpersonen zu verbreiten, als die Inhalte professioneller Nachrichtenseiten oder die Informationen wichtiger Institutionen. Die slowakische Polizei scheiterte zum Beispiel im vergangenen Dezember bei dem Versuch, via Facebook Newsfeed eine Meldung über einen angeblich geplanten islamistischen Anschlag als Falschmeldung zu enttarnen. Während Facebook über den Newsfeed die Falschmeldung verbreitet hatte, weil sie von einer Privatperson kam, hatte die slowakische Polizei keine Chance, auf demselben Kanal diese Fake News richtigzustellen, weil ihre Nachricht von einem offiziellen Account kam.
We are put in front of a wicked problem. A wicked problem with potentially a lot of disrupting effects for European societies.
Wir stehen vor einem vertrackten Informationsproblem, das die europäischen Gesellschaften zerstören kann, warnt in Brüssel Professor Madeleine Koch-Börning, die Vorsitzende der neuen Fake News Bekämpfungsgruppe der EU-Kommission.
Anfang Januar hat eine SMS des Katastrophenwarnzentrums Hawaii mit einer Raketenwarnung Angst und Schrecken ausgelöst. Da hatte jemand versehentlich den falschen Knopf gedrückt, es entstand Panik, Menschen suchten Bunker auf. Auch hierzulande gibt es App-gestützte Systeme wie Nina und Katwarn, die Warnungen per Mail und Push aufs Smartphone bringen können. Beim Orkan in dieser Woche waren diese Apps wieder sehr gefragt. Gabi Beck hat herausgefunden, wie diese Systeme funktionieren und ob ein Fehlalarm wie auf Hawaii auch bei uns möglich ist.
Einsatzleitzentrale im Kreis Offenbach. Ein Notruf geht ein. Mehrere Bewohner aus Rottgau melden einen Stromausfall. Robert Pfaff, der Sachbearbeiter, ist sich mit dem Einsatzleiter einig. Ein Fall für Katwarn, eine Warn-App, die sich jeder kostenlos herunterladen kann und mit der die Bevölkerung informiert werden kann.
Also gehen wir mal von dem Stromausfall aus und sagen mal, der ist jetzt im Bereich Rottgau. Dann kann man eben hier den Bereich Rottgau anklicken und dann hat man das Gebiet ausgewählt. Und im nächsten Schritt kann man dann Warnungen dann in ein Feld eben bringen, was dann über die App eben angezeigt wird.
Doch bevor Pfaff auf den Button Absenden drückt, muss er erneut ein extra Passwort eingeben. Eine doppelte Absicherung, damit nicht wie in Hawaii versehentlich ein Fehlalarm herausgeht. Erst dann ertönt ein heftiger Alarmton auf dem Handy der rund 20.000 Nutzer mit Katwarn-App im Kreis. Jeder Kreis oder jede kreisfreie Stadt darf selbst entscheiden, über welches Handywarnsystem die Bevölkerung informiert werden soll. Katwarn nutzen 18 von 26 Kreisen in Hessen. Andere, wie die Stadt Darmstadt, haben sich gerade für BIWAP entschieden. Gewarnt wird nicht nur über Stromausfall, Trinkwasserunfälle oder Chemieunfälle, auch Schulausfall oder Unwetter gehören zu den möglichen Alarmfällen. Nur Raketenwarnung wird ausschließlich vom Bundesamt für Katastrophenschutz herausgegeben, Präsident Christoph Unger.
Dazu sitzen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rund um die Uhr in der Einrichtung der Luftverteidigung, schauen den Kameraden der Luftwaffe über die Schultern und würden beim Erkennen einer solchen Bedrohung tatsächlich den berühmten Schalter umlegen und die Warnung kurzfristig aussenden.
Das Bundesamt informiert die Bevölkerung über die Warn-App Nina, aber nicht nur darüber.
Bei einer solchen Warnung würden wir nach Erkennen der Gefahr tatsächlich über ein satellitengeschütztes Warnsystem Rundfunkanstalten, also wie auch den Hessischen Rundfunk, unmittelbar ansteuern. Wir bedienen die Deutsche Bahn, um sozusagen auf den verschiedenen Wegen einen Großteil der Bevölkerung zu erreichen.
Das war HR Infonetzwelt. Die Sendung gibt es auch zum Nachhören, zum Downloaden oder zum Abonnieren als Podcast unter hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.